das Thema Einheit. Wir sind ja noch bei dieser Under Construction, auf gut Deutsch, Achtung Baustelle, unter Konstruktion. Und wie gesagt, heute das Thema Hashtag Einheit beschleunigt. Einheit beschleunigt. Es geht wieder um Nehemia, der ja die Mauer um Jerusalem bauen sollte und wollte. Und es gab viele Angriffe, die von außen gekommen sind. Viele Angriffe von den Gegnern, von Sanballat und Tobia, wie die hießen. Und alles wurde so bis dahin mit göttlicher Hilfe, und Nehemia hat auch Hand angelegt, gelöst. Aber jetzt kommt eine ganz dramatische Situation. Nämlich Nehemia 5, 1 bis 7. Es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Und etliche sprachen: Wir, unsere Söhne und Töchter, sind viele und wir müssen uns Getreide beschaffen, damit wir zu essen haben und leben können. Andere sprachen: Wir mussten unsere Äcker, unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir Getreide bekommen in der Hungersnot. Etliche aber sprachen: Wir haben uns Geld leihen müssen auf unsere Äcker und unsere Weinberge, damit wir dem König die Steuern zahlen können. Nun sind ja unsere Brüder vom gleichen Fleisch und Blut wie wir, und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter in die Leibeigenschaft bringen, und von unseren Töchtern sind schon etliche zu leibeigenen Mägden geworden, und es steht nicht in unserer Macht, es zu verhindern, da ja unsere Äcker und Weinberge bereits anderen gehören. Als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Dann überlegte ich es bei mir selbst, wie ich wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen: Wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Ich aber brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen. Das Problem war, die standen ja alle zusammen. Sie hatten diese Mauer angefangen zu bauen und sind schon weit gekommen. Und jetzt plötzlich gibt es im Volk Probleme. Also nicht mehr von außen, sondern im Volk gärt es. Die haben sich Leibeigenschaft gebildet, die Ärmeren mussten ihre vielleicht noch bestehenden Ländereien, die sie hatten, verkaufen und so weiter. Nehemia macht eine große Versammlung, man kann es dann weiterlesen, ab Vers 9 geht er dann richtig ran an die Vornehmen und sagen: Also kommt Leute, so geht das nicht, gebt das wieder zurück, und das 100%, auch ich gebe meins 100% zurück. Und am Ende, sagt die Bibel, hatten die einen Lobgesang und alle waren zufrieden. Nehemia erkennt, dieses Problem hat die Qualität, den Mauerbau zu stoppen oder sogar die Existenz des Mauerbaus zu gefährden. Viel schwieriger, als wenn von außen die Leute kommen, die Tobia und Sanballat. Ja, da kann man zusammenstehen, da kann man dann gegen sie kämpfen. Aber jetzt gärt es im Volk, jetzt kommt das von innen. Und hier muss reagiert werden. Die Einheit des Volkes ist quasi überlebenswichtig für den Bau dieser Mauer und überhaupt überlebenswichtig für das Volk Gottes sowieso. Darüber spricht die Bibel übrigens häufig, über Einheit. Und ich habe eine ganz erstaunliche Bibelstelle gefunden, in der Gott über Einheit spricht. Und lasst uns diese mal betrachten. 1. Mose 11, die Verse 4 bis 8. Und sie sprachen, das ist der Turmbau zu Babel, ne? Wer das Die Bibelfesten werden das wissen schon. Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davon abhalten oder nichts davon zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen, dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Hier in dieser Bibelstelle wird eine unglaubliche Kraft von Einheit vor Augen geführt. Gott hat den Menschen gesagt: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die ganze Erde. Und der Mensch sagt: Nö. Machen wir nicht. Nö, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht die ganze Erde füllen. Nö. Wir wollen ja hier bleiben. Wir wollen uns eine riesengroße Stadt bauen. Wir wollen einen Turm bauen. Wir wollen uns einen Namen machen. Nicht Gott, uns einen Namen machen. Ja. Wir bleiben hier und bauen einen großen Turm, der bis zum Himmel reicht. Hier im Vers 4 ist dann schon ganz wunderbar dieser Humor Gottes schon zu sehen. Und sie sprachen wohl an, lass uns eine Stadt bauen, einen Turm, dessen Spitze bis in den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Und im Vers 5, da stieg, also sie sagt, das geht bis zum Himmel hoch. Und im Vers 5 steht, und der Herr stieg herab, um überhaupt mal zu gucken, was sie überhaupt da machen. Also, das finde ich herrlich. Die Menschen denken, jetzt haben wir aber ein Ding gemacht, jetzt werden wir Gott berühren. Und der sagt, Mensch, was bauen denn die da? Ich muss da mal gucken. So, also, ne, herrlich, also ich finde das so ganz lustig. Ne, wenn man das, naja, gut. Da sehen wir auch mal die Größenverhältnisse zwischen Gott und uns als Menschen, was wir uns so manchmal einbilden, dieses Dimensionsverhältnis. Ne? Und doch ist es erstaunlich, wie Gott sich hier Gedanken macht über das Vorhaben der Leute. Und er sprach, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt werden sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Sie sind ein Volk, sie haben eine Sprache, sagt Gott. Und sie sind in totaler Einheit. Und das ist erst der Anfang. Das, was sie sich vorgenommen haben, das, was sie sich ersonnen haben, was sie sich ausgedacht haben, das werden sie schaffen können aufgrund dieser Einheit. Das große Manko ist, das ist ja total gegen den Willen Gottes. Und doch sieht Gott, sie werden, obwohl es gegen seinen Willen ist, sie werden es schaffen, weil sie eine Sprache sprechen, weil sie eine Einheit haben. Sie werden es schaffen und Gott sagt wahrscheinlich zu den Erzengeln, Michael, Gabriel, wir müssen hier was tun. Und ich glaube, Gott gibt uns hier eine Lehre an die Hand, die nicht zu unterschätzen ist. Eine Lehre von Einheit. Er sagt, guckt mal, die Leute waren in einer Einheit unterwegs. Sie hatten ein gemeinsames Ziel. Sie waren ein Volk, da fehlt es eben nur, sie sind gegen meinen Willen. Und Gott entscheidet sich für etwas Merkwürdiges. Er hätte ja ein Erdbeben schicken können, ein Vulkanausbruch oder was weiß ich. Der Turm hätte einfallen lassen können, Zusammensturz, die ganze Stadt hätte ja kaputt gehen können. Und dann hätten vielleicht die Leute gesagt, es war vielleicht doch nicht ganz so richtig, den Turm zu bauen. Lass mir es mal lieber. Aber was ist dann in der nächsten, übernächsten oder überübernächsten Generation, dann wird es wieder welche geben, die sagen, ach komm, lasst uns einen Namen machen und irgendwas anderes bauen. Das weiß Gott. Und Gott fährt herab hier im Vers 7 und gibt ihm kein Erdbeben, keinen Vulkanausbruch, sondern er verwirrt die Sprache. Er verwirrt die Sprache. Sie sprechen nicht mehr alle eine Sprache. Sie sind nicht mehr in Einheit. Die Einheit ist gebrochen. So entscheidet sich Gott, dieses Problem zu lösen. Und ich denke, Gott möchte uns was sagen. Er möchte sagen, die Leute waren in genau falscher Richtung unterwegs, als ich es mir vorgestellt habe. Sie waren überhaupt nicht in meinem Plan. Aber diese feste, totale Einheit hat ihnen eine unglaubliche Kraft verliehen. Sie hätten alles tun können, was sie sich vorgestellt haben, wenn ich es nicht gestoppt hätte. Wir sind als Kinder Gottes ein Volk, das Volk Gottes hier auf dieser Erde, aber auch als Gemeinde haben wir ein Ziel, haben wir einen Fokus, sprechen wir in dem Bild gesprochen mit einer Sprache und können Dinge tun, von denen wir jetzt vielleicht erst nur noch träumen. So wie jeder im Natürlichen, wenn er geboren ist, so in den globalen Begriff der Menschheit gehört, so hat doch jeder eine eigene Familie, wo er hineingeboren ist. Und so gehört jeder Mensch, der erkannt hat, dass der Kreuzestod Jesu für ihn selber ist, für sie selber ist, dass Jesus alle Schuld getragen hat und das anerkennt, so gehört er zu dem großen Begriff der Christenheit. Und doch braucht jeder eine Familie, Gemeinde genannt, wo er hineingeboren ist. Also jeder sollte auch eine Gemeinde finden, eine Gemeindefamilie finden, dort, wo er selber seinen Platz sieht. Dort, wo man mit einer Sprache spricht. Und deshalb ist es auch von Vorteil, dass es in Städten verschiedene Gemeinden gibt. Ist nicht so dramatisch. wenn sie alle dasselbe Ziel haben, Jesus zu verherrlichen, ist das ganz wunderbar. Die eine Gemeinde macht die Herangehensweise, die andere Gemeinde nimmt die Herangehensweise. Überhaupt kein Problem. Wenn die Geschwister in den Gemeinden eine Sprache sprechen. Das Ziel soll sein, Jesus soll verherrlicht werden. Und das ist dann okay. Was wir trinken nehmen, ja. Und dort, wo Menschen in der Gemeinde zusammen in enger Einheit etwas bauen, nicht einen Turm, um sich selber groß zu machen, etwas bauen, um Jesus groß zu machen, dann kann etwas passieren. Und ich denke, da will jeder dabei sein als Christ. Und seht mal, wenn diese Einheit so wichtig war und es schon was geschafft hätten gegen den Willen Gottes, wie viel mehr wird die Einheit was schaffen können, wenn wir noch im Willen Gottes sind? Wenn Gott mit dazugehört in der Einheit, kann man kaum ausdenken, was da passieren kann. Und der Mensch ist ja so als Geschöpf so gemacht, dass er nicht alles alleine bewältigen kann. Er braucht andere. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, sagt Gott im 1. Mose 2,18. Das ist so eine Bibelstelle, die oftmals über Ehe bezogen ist. Aber schlaube, das geht darüber hinaus. Da ist von Ehe eigentlich keine Rede, sondern das erste Geschenk, was Gott den Menschen macht, ist ein Mensch. Der Mensch ist so geschaffen, dass er mit anderen zusammenarbeitet, Seite an Seite kämpft, wie bei Nehemia. Und wenn er dann noch im Willen Gottes ist, kann er Ziele erreichen, die schier unmöglich scheinen. Mach mir mal einen Exkurs in biblischer Mathematik. Zum Beispiel 5. Mose 32,30 sagt die Bibel, wie könnte einer 1000 jagen und zwei 10.000 in die Flucht schlagen? Also wie könnte einer 1000 jagen und zwei 10.000 in die Flucht schlagen? Also normale Mathematik würde ja sagen, einer schlägt 1000, zwei schlagen 2000. Gut, wenn der eine stärker ist, vielleicht 2001. Dann, was ist das? Aber hier steht, einer schlägt 1000 und zwei schlagen 10.000. Das bedeutet, für jeden kommen 5.000 raus. Das heißt, die Verfünffachung, nur weil die zwei zusammen kämpfen. Wie viele sind wir? Da geht es von zweien. Hätte jeder für sich gekämpft, wären es vielleicht 2000, die sie geschlagen hätten. Und schaut mal, was sind wir? Wie viele sind wir in der Gemeinde? Was ist das für eine Kraft, wenn wir mit einer Einheit, mit einer Sprache sprechen und jeder seinen Beitrag bringt? Wenn wir in Einheit verbunden sind, wunderbare Kraft Gottes kann da sein. Und wenn dann noch der Segen Gottes dazukommt, ja, dann ist nicht abzuschätzen, was wir schaffen können. Herrliche Verse in diesem Zusammenhang ist ebenfalls, finden wir in dem Psalm. Und ich würde mit euch mal den ganzen Psalm 133 lesen. Keine Angst, sind bloß drei Verse. Ich habe schon Angst gehabt. Oh, jetzt sind wir da ganz zusammen. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder, in der neuen Übersetzung steht da schon Geschwister. Also da sind natürlich auch die Frauen dabei. Ne? Also, es ist, ne? Ja, es ist so. Hier steht noch Brüder. Ich habe immer nicht verstanden, dass die Brüder, geht immer um Brüder, aber dann bin ich auch die Braut Christi. Also das war ein bisschen, aber das passt ja alles zusammen. In Einheit beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, der herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Das ist ein sogenanntes Wallfahrtslied. In der neuen Übersetzung heißt das dann auch ein Lied Davids für die Festbesucher in Jerusalem. Ihr wisst ja, dass die Israeliten mindestens einmal im Jahr, aber mehrere Feste haben, die nur in Jerusalem gefeiert werden konnten, die nur im Tempel gefeiert werden konnten. Und da mussten die Leute, Jerusalem ist am Süden, aus dem Nordreich mussten die bis zum Süden kommen. Mussten die laufen. Das war so im Alten Testament so üblich. Und das war ziemlich weit weg. Das mussten die alles zu Fuß machen, denn Flugzeug und Auto war ja noch in den Kinderschuhen. Und da kann man sich vorstellen, dass sie ganz schön ermutigt werden mussten. Vielleicht sagen die, oh, jetzt müssen wir wieder nach Jerusalem rammeln. Mensch, ich hab gerade Haus angefangen zu bauen, meine Frau ist schwanger. Also, sagen wir, können wir nicht oben auch einen Tempel bauen, im Norden? Dann gehen wir einmal nach den Süden, und dann kommen mal die Südstaatler, die Arroganten, dann werden die mal sehen, wie weit das ist, ob man nach dem Norden. Wird doch gerecht. Könnte man denken, dass sie das so gedacht haben. Das war vielleicht manchmal für die Leute nicht so einfach, da immer nach Jerusalem zu kommen. Und David merkt und sagt, die Jungs aus dem Nordreich brauchen eine Ermutigung. Und wie machen wir das? Und das ist ja David sein großes Ding. Er schreibt Lieder, Psalmen genannt. Und statt die Blödsinn reden dort auf dem Weg, das sollen und rummeckern und so weiter, dann sollen die miteinander Mut machen, die Lieder singen. Ach, wie herrlich ist es, wir können wieder nach Jerusalem gehen. Wie freue ich mich auf meine Brüder, die ich monatelang nicht gesehen habe. Klasse, hey! Und so, sowas sollten die da machen. Ich freue mich auf die Gemeinschaft, herrlich. Ach, ob ich ein Haus baue und meine Frau schwanger ist, klasse, meine Brüder. So. Wie freue ich mich auf die Gegenwart Gottes, das sollten sie singen. Es soll also an die Schönheit von Einheit erinnert werden. Und schaut mal im Vers 3, wie der Tau des Herrn herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Erstmal hat er den Segen verheißen auf die Berge Zions, das ist Jerusalem, aber auch auf die Einheit. Also er hat gesagt, Einheit, also Segen, Segen, wenn du siehst, dass mein Volk in Einheit zusammen ist, einfach, du brauchst gar nicht nochmal nachfragen, einfach drauf. Einfach drauf und du siehst, die sind in der Einheit zusammen. Segen einfach drauf auf die Einheit. Drauf auf mein Volk. Diesen Segen gieße ich aus über diese Einheit. So ein Generalbefehl Gottes sozusagen. Gott hat den Segen befohlen dorthin, wo Kinder, seine Kinder in Einheit zusammen sind. Seht mal, wie sehr sich das auch lohnt, sich an der Gemeinde anzuschließen. Seht mal, wie sehr es sich auch lohnt, um Einheit zu ringen und zu kämpfen in einer Gemeinde. Wie sehr es sich lohnt, auch aufeinander zuzugehen, wenn es Probleme gibt, bei aller Unterschiedlichkeit. Aber auch diese Einheit zu suchen. Und dann gibt das Text hier im Psalm 133 noch einige andere Verheißungen, zum Beispiel im Vers 2 den Segen der Salbung. Aaron war der Priester und die Priester wurden für ihren Dienst gesalbt und das Öl ist ja das Zeichen von Heiligen Geist. Und wir möchten ja dieser in unserer Gemeinde auch, dass der Heilige Geist fließt und unsere Gottesdienste erfüllt, unsere Hauskreise erfüllt, unsere Gemeinschaften erfüllt, unsere Gebetstreffen erfüllt. Das wollen wir natürlich auch. Wir sehen uns so viel nach dem Heiligen Geist. Und der Segen der Salbung ist da, wo wir in Einheit zusammen sind. Ist da verheißen, wo wir in Einheit zusammenstehen. Epheser 4, Vers 3 sagt auch, Paulus, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Je mehr Liebe und Einheit wir haben, umso mehr, bin ich der Meinung, kommt der Heilige Geist. Auf diese Einheit. Und dort, wo diese Liebe ist, wo diese Einheit ist, dann werden die Geistesgaben auch wachsen. Dann werden die Geistesgaben nicht so eine Art frommes Schaulaufen sein, sondern dann wird es normal sein, dass es Worte der Erkenntnis gibt, dass es prophetische Worte gibt, dass Heilung geschieht, das wird normal sein. Das hat uns Gott verheißen, wenn wir in Einheit zusammen sind. Und je mehr die Gemeinde eine Gemeinde der Liebe wird, umso mehr wird sie auch eine Gemeinde des Geistes werden. Und der Segen der Salbung fließt auf diese Einheit. Der zweite Segen, den wir da finden, ist in diesem Psalm 133, ist der Segen der Ergänzung. Das sagt ich, denke ich, nochmal. Ja. Wie der Tau des Hermann, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Das ist ein komischer Vers. Wisst ihr warum? Ich will es euch mal zeigen. Das ist hier der Hermann. Also nicht der Hermann, der Hermann. Hermann, oben im Norden. Ich habe nochmal ein Bildchen für euch. Hier. Dort oben ist er. Dort, hier. Da ist er, der Hermann. Ja. Und hier unten ist Jerusalem. Hier unten, seht ihr das? Wie kann, ich habe mal bei Google schon mal gemessen, Google messen lassen. Hier dieser Strich, gerade durch. Also da müsst ihr dann, ja, so, das sind 194 Kilometer, also knapp 200 Kilometer. Wie kann der Tau des Hermon bis nach Jerusalem fließen? Und da muss er noch durch den See Genezareth durch. Also, David. Ich meine, so ganz blöd waren die Leute ja auch nicht, die da rum, die unterwegs waren. Also, Und der Fußmarsch war ja weiter, ne? Die sind ja nicht so, da hätten sie durch Genezareth laufen müssen, die sind ja anders und das war ja weit, was die gelaufen sind. Also, Leute, ich meine, der David war in Geografie wahrscheinlich nicht so die allergrößte Leuchte. Wisst ihr, das wäre das Gleiche, wenn wir sagen, der Tau des Fichtelberg kommt auf Dresden und das sind bloß 90 Kilometer, bloß die Hälfte. David, was soll denn das? Da wird es wahrscheinlich vielleicht auch Fragen gegeben haben, was der uns hier singen lässt. Also, ja, gut, nicht so der König, aber menschlich gesehen ist es ein Unding. Menschlich gesehen ist es ein Unding. Außer bei Gott ist nicht so möglich, natürlich, aber ja. Aber es ist ein Bild, denke ich, für übernatürliche Ergänzung. Der Tempel, Zion und die Priester, das waren alles im Südreich, Jerusalem. Aber das, was der Psalm mir sagen will, sagen, das Nordreich bringt seinen Beitrag. Ihr aus dem Nordreich seid wie der Tau des Hermon, der nach Jerusalem kommt. Ihr werdet gebraucht, wir gehören zusammen, wir warten auf euch. Das ist wie eine Erfrischung, wenn ihr zu uns nach Jerusalem kommt. Wie der Tau. Wir haben ja ein bisschen manchmal auch ein bisschen betriebsblinder in Jerusalem. Ihr kommt und oh, das ist so erholsam, so erfrischend, wenn ihr kommt. Das will dieser Psalm sagen. Es zählt nicht nur Jerusalem und der Zionberg und so, sondern es zählt auch der weit entfernte Hermon. Da oben. Jeder Einzelne zählt. Jeder Einzelne zählt. Mit dem, was er, mit dem, was sie zu geben hat. Was jeder einbringen kann. Und es kommt zu einer übernatürlichen Ergänzung. Und das ist Gemeinde. Das sind alles Originale hier, alles unterschiedlich geprägt natürlich. Jeder mit seiner Begabung, jeder mit seiner Begabungsmischung, jeder mit seiner gleichgeliebt von Gott. Und wo kriegt man in dieser Gesellschaft nur diese Unterschiedlichkeit her, dass Jung und Alt zusammen Gemeinde sind? Diese Gesellschaft, die dröselt sich auf in Subkulturen, in Jung, in Alt, in Hobbys, in Interessen und Gemeinde Gottes, weil es von Gott ist, Jung und Alt zusammen. Ich finde es immer sehr beeindruckend, wenn ich zum Beispiel im Gottesdienst bin, im Benno, aber auch bei uns in Tipps, wenn dann Jung und Alt zusammen nach dem Gottesdienst sprechen, Jung und Alt zusammen. Das ist klasse, das ist aber Gemeinde Gottes. Also ich finde, das ist wunderbar. Dort ist Einheit und dort ist Segen, das Salbung, aber auch Segen der Ergänzung. Möglich. Das Wunder geschieht, der Tau des Hermon kommt bis nach Jerusalem. Und Paulus unterstreicht das, wir kennen das im 1. Korinther 12, unterstreicht das so wunderbar mit diesem Begriff des Leibes. Ich lese uns das mal vor, 1. Korinther 12, Vers 14. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde ich trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wenn ich den Vers lese, denke ich immer, ich bin ja altes DDR-Kind, das wäre für die Stasi-Klasse alles aus Augen, das lasse, na, das hätten die gewollt. Da. Wo bleibe denn das Gehör und alles Ohr, lasse noch das, ne? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsächlich jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für einen Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Klasse, ich finde das klasse. Also der Fuß kann jetzt nicht sagen, wisst ihr, immer wenn ich hier reinkomme, werden immer nur die Hände begrüßt. Keiner begrüßt den Fuß. Ich bin so ein alter Stinkefuß, keiner begrüßt mich. Aber was soll der Körper ohne Füße? Wo soll das sein? Es gibt ja zwei Fehlhaltungen hier. Im Vers 15 zum Beispiel ist die Fehlhaltung, wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper. Ach, was bin ich wichtig? Ich bin da nicht so wichtig. Vielleicht bin ich auch neidisch auf die anderen. Mich sieht eigentlich keiner so richtig. Ich bin nicht so wichtig. Ich bin eben so ein alter Stinkefuß. Hand müsste man sein. Das wäre prima. Hand müsste man sein, auf die Bibelschule müsste man gehen, Prediger müsste man werden. Das wäre klasse. Die, die immer vorne stehen, klasse, die sind immer so hübsch und smart aus, also in Bezug auf meine Mitältesten. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Aber dabei hat Gott dich so wunderbar gemacht, du Fuß. Warum hast du Komplexe? Du brauchst keine Komplexe zu haben. Der Leib kann ohne dich nirgends hingehen. Wir brauchen dich, lieber Fuß. Was wäre der Leib ohne Fuß? Die andere Fehlhaltung ist im Vers 21 zu lesen. Das Auge kann ich einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. So nach dem Motto, ja, wenn sie alle so wie ich wären als Superchrist, dann wäre klasse, aber... Das ist so viel, das ist eigentlich, was willst du mit der Truppe anfangen? In dieser Fehlerhaltung sind wir weniger, denke ich. Wir sind eher in dieser ersten, ach, kann ich das wirklich, bin ich so, ach nee, lieber nee, mach dann lieber den anderen. Ach, ich denke, in dieser sind wir eher verhaftet. Aber ich erkenne und ich weiß, dass jeder Einzelne an seiner Stelle absolut wichtig ist. Das ist meine vollste Überzeugung. Ich glaube nicht, dass hier vorne stehen und predigen das Wichtigste ist in der Gemeinde. Das glaube ich wirklich nicht. Ich sage manchmal, wir haben im St. Benno-Gymnasium, wenn wir spüren, die Lobpreiszeit ist so herrlich, haben wir manchmal das Predigen weggelassen und lieber Lobpreis länger gemacht. Aber der Kaffeedienst ist nie weggelassen worden. Sven, ne? Ja, wer ist denn da jetzt wichtiger? Aber was ist denn mit denen, die man eben nicht sieht? Was ist denn mit den inneren Organen, die man nicht sieht? Und die ganz wichtig sind zum Wohlbefinden des Leibes. Zum Beispiel die Hand. Die Hand kann man amputieren, da geht das Leben weiter. Aber die Bauchspeicheldrüse und anderes, beim Herzen, bei der Leber, wird das ganz schwierig. Viel komplizierter als bei der Hand. Wir sind oftmals geneigt, als Menschen auf das Sichtbare zu schauen. Und das ist oftmals unweise. Stellt euch mal vor, ein junger Mann verliebt sich in eine junge Frau und da gibt es Komplimente. Och, deine Haare sind so wunderbar. Und deine Augen, die leuchten so. Och, und deine Figur, herrlich. Keiner sagt, ach, deine Bauchspeicheldrüse. Oder wenn ich an deine Milz denke. Die Magenschleimhaut. Ich treffe mich ja, und wir alle Ältesten, ja oftmals auch mit jungen Leuten, auch vorwiegend mit Männern, die dann auch sagen, hey Uwe, was sagst du zu der Beziehung? Und hab da mal eine Frage und so. Wenn ich dann sage, was fessel dich an dieser Frau? Was findest du anziehend an ihr? Da hat noch keiner zu mir gesagt, sie hat einen 7 Meter Darm. 32 Quadratmeter, ich kann nie genug haben davon. Wisst ihr? Und die Galle, ich könnte ins Schwärmen kommen, wenn ich an die Galle denke. Wisst ihr, kein Mensch sagt das. Aber wisst ihr, ohne Leber, ohne Niere, ohne Galle, ohne Darm, da wären die Augen nicht schön und die Haare nicht schön. Da wäre das Sichtbare nicht schön. Wisst ihr, was ist denn da so wichtig? Man sieht die inneren Organe nicht und trotzdem ist das so absolut wichtig. So ist es auch in der Gemeinde. Dienste, die man nicht sieht, sind überlebenswichtig für die Gemeinde, für den Körper Gemeinde. Was ich mir allerdings wünsche, mein großer Sohn ist Krankenpfleger und ich habe mich da erkundigt, und was ich mir nicht wünsche, sind Blinddärme in der Gemeinde. Man spürt sie nicht, man spürt sie erst, wenn sie gereizt sind. Also das wäre vielleicht eine blinddarmfreie Gemeinde. Also die ganze Zeit merkt man sie nicht, aber wenn sie gereizt sind, dann... Vielleicht könnten die Blinddärme, ich meine, wir sind Ärzte hier, vielleicht brauchen sie doch, aber haben die Wissenschaftler noch nicht herausgefunden, warum der Blinddarm da ist. Aber für die Gemeinde ist es vielleicht nicht ganz so geeignet. Nur wenn er gereizt ist, dann merkt man. Aber sonst merkt man nicht. Gut, vielleicht das. Aber jeder an seinem Platz. Jeder dort, wo er seine Begabung voll zum Tragen kommt. Ich finde das so wichtig. Segen der Ergänzung, wenn wir in Einheit zusammen sind. Und den dritten Segen ist Segen des Ewigkeitslebens. Das ist eine hebräische Redewendung. Das heißt nicht unbedingt, dass das Leben hier auf der Erde ewig weitergeht. und nie zu Ende gehen soll hier, sondern es hat in dem hebräischen Denken ist das auch eine Nuance von Lebensqualität dabei. Es geht um die Qualität des Lebens. Schon hier, natürlich auch schon hier, um die Lebensqualität. Denn das ewige Leben, muss man ehrlich sagen, haben ja nicht nur Christen. Haben ja auch nicht Christen. Die Frage ist bloß, wo die das verbringen. Das ist die Frage. Aber das ewige Leben haben wir alle. Entweder im Himmel oder... die himmlische Lebensqualität, sagt Gott hier, ist, wenn Einheit zusammen sind, ist ein Stück Himmel, kommt in diese Einheit hinein. Ich denke, viele Menschen in der heutigen Zeit suchen eine Lebensqualität und suchen sie in materiellen Dingen. Und vielleicht kann man auch punktuell mal kurz zufrieden sein. Und man kann sich ja auch in materiellen Dingen freuen. Gar keine Frage. Aber echte Ewigkeitslebensperspektive können solche materiellen Sachen nicht bieten. Das kann nur Gott bieten. Du kannst dir mit viel Geld ein goldenes Bett kaufen, aber einen erholsamen Schlaf kann dir nur Gott schenken. Und das sind Leute, die sind mit Hartz IV unterwegs, müssen jeden Monat sehen, wie sie so um die Runden kommen, mit dem bisschen. Die haben es schwer, aber die haben Gemeinschaft. Sie haben sich, sie haben eine Einheit und damit haben sie ein bisschen Himmel auf Erden. Und dort, wo wir aufeinander zugehen in der Gemeinde, dort, wo wir gemeinsam vorwärts gehen, dort, wo wir in liebevoller Einheit verbunden sind, hat Gott versprochen, den Segen des Ewigkeitslebens zu geben. Dort, wo Liebe herrscht, ist ein Hauch von Ewigkeit, ist ein Hauch vom Paradies. Viele Grüße aus dem Paradies. Also der Segen der Salbung, der Segen der Ergänzung und der Segen des Ewigkeitslebens ist dort, wo Gemeinde Jesu in Einheit zusammen sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass jeder Christ eine Gemeinde findet, wo er diese Einheit leben kann und mit anderen vorangehen kann. Ob das große Gemeinden sind oder kleine Gemeinden, das ist egal. Gott verheißt nicht den Segen auf große Gemeinden, sondern Gott verheißt den Segen auf die Einheit. Wie gesagt, bei allen Unzulänglichkeiten, bei allen Fehlern, die wir machen. Gottes Gemeinde. Ich finde es so wunderbar, schöne Grüße aus dem Paradies. Das Paradies winkt. Gemeinde Jesu, ich finde ein wunderbarer Gedanke Gottes. Ich weiß nicht, ob du das auch so findest. Gott hat sich entschieden, Gemeinde ist sein Hauptwerkzeug, um sein Segen, um auch Veränderungen in diese Gesellschaft zu bringen. Ich bin manchmal erstaunlich, wenn ihr in Altersheim wart oder auf der Straße die Evangelisation ist. Ich bin mir sicher, wenn er uns beiseite nimmt und er hätte die Engel genommen, wäre er schon viel weiter. Stellt euch mal vor, der große Engel, der da vor dem Garten Eden stand und Adam und Eva nicht mehr reingelassen hat nach dem Sündenfall, wenn er dort auf der Parker Straße stehen würde, die Leute würden kommen und so 3 Meter oder 4 Meter Engel würde dann so mit so einem Flammschwert, es gibt Gott wirklich. Die würden sich alle bekehren. Aber die sehen uns. Gott sagt, ich will aber euch einsetzen. Was mit uns? Unzulänglichkeit? Ich will das. Und wenn er in Einheit vorangeht, dann werde ich den Segen geben. Auch auf diese Arbeit, auf dieses. Und das hat eben unser Nehemia erkannt. Ganz gefährliche Situation, die Einheit ist gebrochen. Sie muss wiederhergestellt werden. Und sie soll bleiben. Ich denke, lasst uns in unseren Gemeinden genau das auch arbeiten und tun. Dass wir diese Gemeinschaft in Einheit leben können. Ich hoffe, ihr seid auch dazu bereit. Amen.